RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Urteil erstmal nicht in Kraft treten. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet das damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Vertreter der Wirtschaft haben positiv darauf reagiert, dass die Bundesregierung Unternehmen schnell entlasten will. Entsprechend hat sich unter anderem die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, Gönner, geäußert. Der Koalitionsausschuss hat gestern ein Sofortprogramm in Aussicht gestellt, Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren. Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht.
Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG fahren seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams. In der Startphase gibt es bei der Linie M17 erstmal einen Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell in Berlin-Adlershof 12 Grad und in Lübben-Spreewald ebenfalls 12. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Morgen. Einfuhrzölle sind die Brechstange, mit der US-Präsident Trump die Welthandelsordnung wieder so hinbiegen wollte, dass sie seinen Vorstellungen entspricht. Unternehmen, die in den USA Gewinne machen wollen, sollten nach Trumps Vorstellungen auch da produzieren. Und um das zu erreichen, sollten Zölle ausländische Produkte so verteuern, dass sich die Herstellung in Amerika wieder lohnt. Erlassen hat Trump diese Zusatzabgaben aber ohne Beteiligung des Parlaments und genau deshalb droht sein Plan nun auch zu scheitern. Sebastian Hesse aus Washington erklärt die Hintergründe und mögliche Folgen.
Ein Bundesgericht in New York hat verfügt, dass Trump rechtswidrig gehandelt hat, als er seine Strafzölle im Alleingang unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 verhängt hat. Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse eines Präsidenten im Falle von ungewöhnlichen und besonderen Bedrohungen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Die chemischen Rohstoffe für das stark süchtig machende Opioid stammen oft aus China. Fentanyl wird in großen Mengen über die Grenzen zu Mexiko und Kanada geschmuggelt. Außerdem, so die Trump-Argumentation, stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Das New Yorker Gericht befand, dass die Bedrohung für die USA nicht ausreichend begründet worden ist und dass das Notstandsgesetz nicht ausdrücklich Zölle vorsieht. Selbst wenn dem so wäre, müsse laut Verfassung bei Zollfragen immer der Kongress zustimmen, wie generell bei Steuern und Abgaben. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Das betrifft auch seine Bemühungen, bilaterale Handelsabkommen zu schließen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher. Geklagt hatten 12 US-Bundesstaaten, 2 davon werden republikanisch regiert.
Unser USA-Korrespondent Sebastian Hesse. Friedrich Merz hat in seiner Zeit als Oppositionsführer immer wieder gefordert, weitreichende Waffensysteme in die Ukraine zu liefern, damit die sich auch gegen militärische Ziele verteidigen könne, die auf russischem Gebiet liegen. Nun, als Bundeskanzler, will Merz solche Waffen gleich in der Ukraine produzieren lassen. Das hat er dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gestern bei dessen Besuch in Berlin zugesagt. Merz Begründung: Russland wolle gar keinen Frieden und nutze angebliche Verhandlungen darüber nur für Geländegewinne. Der Kreml wollte das offenbar so nicht stehen lassen und kündigte anschließend an, eine russische Delegation könne am nächsten Montag schon in Istanbul erneut ernsthaft mit der ukrainischen Seite verhandeln. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke ordnet die Aussagen ein.
Russlands Außenminister Lavrov deutete am Abend an, wie Moskaus Anforderungen für ein Friedensabkommen aussehen. Volodymyr Zelensky und seine Regierung unterdrückten die russischsprachige Minderheit der Ukraine, was Russland nicht hinnehmen könne. Außerdem strebe Kiew in die NATO, was eine Gefahr für Russland darstelle, weshalb die Ukraine diesen Plan abschwören solle. Und sie solle die 4 Regionen, die Moskaus Armee bisher teilweise besetzt hat, komplett als russisches Territorium anerkennen. Das heißt, dass Russlands mutmaßlicher Anforderungskatalog an einen Frieden mit der Ukraine für Zelensky kaum annehmbar sein dürfte. Aber die Ankündigung von Russlands Chefdiplomat Lavrov kam passend. Nach den Medienstatements von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Merz hatte erklärt, Deutschland und die Ukraine wollen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges gemeinsam weitreichende Waffensysteme entwickeln. Darin sah Dmitri Peskow, der Sprecher des Kreml, Störfeuer für Friedensverhandlungen mit der Ukraine. An diesem Fall sehen wir, wie Deutschland und Frankreich um die Meisterschaft konkurrieren, bei der es um weitere Kriegsprovokationen geht. All diese Aktionen behindern natürlich die Friedensbemühungen. Und auch Außenminister Lavrov äußerte sich kritisch zur deutsch-ukrainischen Übereinkunft. Wenn ich das Gelesene richtig verstanden habe, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz, er habe die Finanzierung der Produktion von Raketen jeglicher Reichweite in der Ukraine gemeint. Die Belieferung der Ukraine mit deutschen Langstreckenraketen steht angeblich nicht zur Debatte. Das müssen wir überprüfen. Beides trägt zu Spannungen bei und fördert die Kriegsverlängerung. Demonstrativ zeigt Russland nun, dass allen Spannungen und Störversuchen Europas zum Trotz Moskau zu weiteren Friedensverhandlungen bereit ist. Zu altbekannten russischen Bedingungen und Forderungen.
Björn Blaschke war das. Pressekonferenzen, Nachsitzungen eines Koalitionsausschusses. Vor allem gegen Ende der Ampelkoalition gab es da selten viel Einigkeit. Umso mehr bemühten sich gestern alle Beteiligten bei Schwarz-Rot, ganz viel Harmonie zu verbreiten. Und das nicht nur für die Regierung, sondern gleich fürs ganze Land. Vieles solle besser werden und vieles auch sehr schnell, so der Tenor. Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn hat für uns zugehört.
Es ist noch hell an diesem Abend Ende Mai, da ist das erste Treffen des Koalitionsausschusses schon vorbei. Danach demonstrieren die Koalitionäre Einigkeit und eine gewisse Eile.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag, dass dieses Tempo auch bis zum Sommer genutzt wird, damit alle merken, es ändert sich etwas in unserem Land.
Wir wollen Deutschland nicht nur schneller und besser machen, sondern eben auch gerechter.
Tempo, Tempo, Tempo.
Der Grund für die Eile liegt auf der Hand. Bundeskanzler Friedrich Merz sagt es so.
Wir sind jetzt im dritten Jahr einer Rezession und da wollen wir so schnell wie möglich raus.
Deshalb will die Koalition vor allem wirtschaftspolitische Impulse setzen. Mit dem Sondervermögen für Investitionen Investitionen in die Infrastruktur, Steuererleichterungen für Unternehmen und mit vielen anderen Vorhaben.
Das Ganze muss jetzt in geordnete und vernünftige Gesetzgebungsverfahren gehen. Wir wollen hier nichts überhasten, aber wir arbeiten zügig. Und ich gehe davon aus, dass das ein oder andere von dem, was ich hier gerade vorgetragen habe, auch bereits am 11. Juli den Bundesrat erreicht. Aber hier gilt der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Zwar hat die Regierung in den ersten 3 Wochen ihrer Amtszeit einige Gesetzentwürfe beschlossen, aber die meisten müssen überhaupt erst noch formuliert werden. Schneller will die Regierung sein, wenn es zum Beispiel um vereinfachte Genehmigungsverfahren geht. Bei den Steuererleichterungen für Unternehmen, die investieren, ist es wenigstens möglich, sie nachträglich zu gewähren.
Die Abschreibungen, die müssen bald verabschiedet und in Kraft gesetzt werden, weil sie sonst keine Wirkung mehr entfalten für das Jahr 2025. Die werden rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft gesetzt, die 30%.
Außerdem hat der Koalitionsausschuss dann auch noch ein Ergebnispapier mitgebracht. Darauf führt er fast alles auf, was schon im Koalitionsvertrag steht. Das ist ein bisschen viel, um es auf einmal anzugehen. Aber darum geht es vielleicht gar nicht, sondern eben um ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger. CSU-Chef Markus Söder beschreibt es so.
Das macht Lust auf mehr und Hoffnung auf Erfolg.
Und Hoffnung passt in die Jahreszeit, so kurz vor dem Sommeranfang.
Uwe Jahn war das aus dem Hauptstadtstudio. 8.11 Uhr, der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B273 Kremmen Richtung Nauen zwischen Börnicke und Nauen. Scharfe auf der Fahrbahn. Der spanische Zughersteller Talgo ist hier in Deutschland kaum bekannt. Trotzdem hat er gerade einen Riesenauftrag aus Deutschland bekommen. Das Unternehmen Flix will sein Bahngeschäft ausweiten und setzt dabei unter anderem auf Technik aus Spanien. Informationen dazu von Christian Sachsinger aus Madrid.
Erst mit dem Börsengang 2015 wurde aus dem Familienunternehmen ein international agierender Konzern. Man trat nun gegen die wirklichen Riesen der Branche an und konnte 2019 Siemens und der französischen Alstom einen Großauftrag von der Deutschen Bahn wegschnappen. Die bestellte 15 ICEs mit der Option auf viel, viel mehr. Am Ende wurden daraus 79 Züge. Die Deutsche Bahn begründete den Zuschlag für die Spanier damit, dass die technisch besser und günstiger gewesen seien. Die Liste der Kunden und Länder, die Talgo beliefert, ist seitdem immer länger geworden. Aufträge kamen zum Beispiel aus Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Staaten. Eine Spezialität von Talgo, Züge, die über Ländergrenzen hinweg auf verschiedenen nationalen Schienensystemen fahren können. Vielleicht war das auch das Argument für den neuen Bahnkonkurrenten Flix, der sich bei der Expansion in neue Märkte seit Jahren nicht bremsen lässt. Flix bestellte zumindest die Waggons für eine neue ziemlich große Schnellzugflotte bei Talgo. Siemens wurde diesmal nicht völlig ausgestochen und produziert die Lokomotiven für die 65 neuen Flix-Züge.
Unser Spanien-Korrespondent Christian Sachsinger war das.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der neue Film von Regiestar Wes Anderson ist ab heute in Deutschland im Kino zu sehen. Gedreht wurde er quasi hier um die Ecke im Studio Babelsberg. Unser Filmredakteur Alexander Soyer hat den phönizischen Meisterstreich von Wes Anderson und die anderen Neustarts der Woche gesehen.
Wo Wes Anderson draufsteht, ist Wes Anderson drin. Das gilt auch für den komplett im Studio Babelsberg entstandenen neuen Streich des für seine eigenwilligen, kauzigen und besonderen Erzählwelten berühmten Regisseurs. Der titelgebende phönizische Meisterstreich soll der größte Coup des von Benicio del Toro gespielten großindustriellen Korder werden, die Erschließung und Ausbeutung des fiktiven Phöniziens, das nicht wirklich etwas mit dem Gebiet zu tun hat, auf dem heute Israel, Libanon und Syrien liegen. Während Kordas Feinde immer wieder versuchen, ihn umzubringen, holt er seine entfremdete, in einer Klosterschule aufgewachsene Tochter zu sich, damit sie sein Vermächtnis antritt.
Seine Tochter Liesel.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt. Wie du wohl eher früher als später sein wirst.
Warum? Unsere letzte Begegnung war vor 6 Jahren.
Ich habe meine Gründe.
Die da wären?
Meine Gründe? Die sag ich nicht.
Was genauso gut eine zynische Erkundung von Kapitalismus hätte werden können und es ganz weit im Hintergrund vielleicht auch noch ist, wird zu einem extravagant lakonischen Vater-Tochter-Schwank auf Phönizien-Rundreise durch wundersam kuriose Bühnenbilder. Mia Thrapleton als Cordas messerbegeisterte, selbstbewusste Tochter ist nicht nur eine Entdeckung, sondern mit das Aufregendste in diesem sehr, sehr typischen Wes Anderson-Film. Wieder einmal bevölkert mit einer ganzen Busladung Stars in Nebenrollen, die ihm dabei helfen, seine Fantasiewelt lebendig zu machen. Wer nicht genug von Wes Anderson bekommen kann, der kriegt hier das volle Programm. Und auch wenn Daueroriginalität auf Dauer eben nicht mehr originell ist, ein paar hübsche und lustige Momente hat der phönizische Meisterstreich dann doch zu bieten. Eine unter anderem auch queere Dreiecksliebesgeschichte in melodramatischen Zeiten der US-amerikanischen 1950er Jahre ist On Swift Horses. Und das hört sich leider nicht nur verkrampft an, sondern ist es letztlich auch. Eine Hochglanz-Romanverfilmung, die wunderschön aussieht und auch hervorragend gespielt ist von Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones und Will Poulter, die alle in ihren Rollen auf der Suche nach Liebe und Freiheit sind, sie aber nie ganz finden. So richtig geht das allerdings nie auf, ist nicht glaubwürdig und verliert sich in romantisierender Dramatisierung. Mehr als Edelkitsch sollte man jedenfalls nicht erwarten. On Swift Horses. Saint X ist nicht mehr und nicht weniger als eine Hommage an den Autor eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Antoine de Saint-Exupéry. Ein märchenhaftes, poetisch überhöhtes Eintauchen in eine wahre, kurze Episode seiner, wie er es selbst immer wieder nannte, eigentlichen Berufung und Leidenschaft, dem Fliegen. In den 1930er Jahren, als er als Postflieger arbeitet und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, stürzt sein bester Freund, der Luftfahrtpionier Henri Guillaumet, bei einer Andenüberquerung ab und Saint-Ex macht sich auf die Suche nach ihm.
Saint-Exupéry, wenn Sie aufbrechen, um ihn zu suchen, werden Sie Ihr Flugzeug zerstören. Was denken Sie, hätte er an Ihrer Stelle getan?
Er hätte mich gerettet, Monsieur.
Louis Garrel spielt die Titelrolle, Vincent Cassel seinen besten Freund Henri und Diane Kruger dessen Frau. Den Absturz und diese große Freundschaft der beiden Flieger gab es wirklich, aber der französisch-argentinische Regisseur Sergio Aguero zaubert daraus in beinahe impressionistischen Bildern die Inspiration für Saint-Exupérys Geschichte vom kleinen Prinzen. Reizvoll erzählt, mit ein wenig zu viel Pathos, ist Saint-Ex ein von seinem Leben inspiriertes Bilderbuch und nicht zuletzt ein Denkmal für all die Piloten, für die Fliegen damals noch ein lebensgefährliches Abenteuer war.
Die Kino-Neustarts der Woche waren das mit Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Kapkobras, schwarze Mambas, Puffottern. In Südafrika gibt es viele Schlangenarten, deren Gifte auch für Menschen lebensgefährlich sind. Wer gebissen wird, muss so schnell wie möglich mit einem Antiserum behandelt werden, wenn es denn welches gibt. Denn das Nationale Gesundheitslabor in Südafrika hat die Produktion von Gegengiften für Schlangen, Skorpion und Spinnenbisse schon vor einiger Zeit eingestellt. Stefan Überbach, unser Korrespondent für das südliche Afrika, hat die Ursachen erkundet und welche Gefahr das für Menschen in der Region bedeutet.
Steve Meegan sieht genauso aus, wie man sich einen südafrikanischen Schlangenjäger vorstellt. Tätowierte Unterarme, kahl rasiert, braun gebrannt. Kein Wunder, schließlich ist er in der Provinz Western Cape rund um die Millionenmetropole Kapstadt ziemlich oft unterwegs.
Normalerweise läuft das so, dass mich jemand anruft und sagt, ich habe hier eine Schlange. Als erstes frage ich, wo ist die Schlange? Das ist das Wichtigste. Dann sage ich, haltet euch von der Schlange fern und bringt die Kinder und die Haustiere in Sicherheit. Dann lasse ich mir das Tier beschreiben. Ist es lang und braun oder dunkel und dick? Wenn es eine Giftschlange ist und ein Schlangenfänger gebraucht wird, dann machen wir uns auf den Weg. Wir verwenden natürlich Werkzeuge und nicht die bloßen Hände. Wir haben Schlangenhaken und Schlingen. Ich fahre raus, stelle fest, wo die Schlange ist, fange sie ein, stecke sie in einen Eimer und setze sie im nächstgelegenen Grünstreifen aus.
Auf rund 1000 Einsätze kommt der professionelle Schlangenjäger Steve Meegan im Jahr. Den Job macht er seit 1991, Gebissen wurde er noch nie. Dabei hatte er als Kind aus Versehen mal eine hochgiftige Schlange in der Hand.
Ich wollte in den Garten gehen, wie es jeder kleine Junge tut, habe nach Sachen gesucht, mit denen man spielen kann, und Olivennattern gefunden, die harmlos sind. Ich hob sie auf, spielte mit ihnen und legte sie wieder unter ihren Stein zurück. Ein paar Tage später war ich wieder da, gucke unter den Stein, nehme die Schlange in die Hand und die hatte auf einmal eine Haube. Es war eine Kappkobra, die meine kleine Olivennatter gefressen hatte. Ich habe die Schlange vorsichtig auf den Boden gesetzt, habe im Haus meine Unterwäsche gewechselt und bin dann in die Bibliothek gegangen, um die Sache sehr viel ernster zu nehmen.
Mehr als 170 Schlangenarten gibt es in Südafrika. Einige davon sind für Menschen lebensgefährlich.
Sorgen machen uns die Puffotter, die Baumschlange und die Kappkobra. Diese drei sind eine echte Bedrohung. Sie sind auch die giftigsten auf dem afrikanischen Kontinent.
Dazu kommen dann noch die schwarze Mamba und die Mosambik-Kobra, die ihr Gift 2,5 Meter weit spucken kann. Ein Biss dieser Schlangen kann innerhalb kürzester Zeit im Körper schwere Schäden anrichten oder zum Tode führen, wenn nicht so schnell wie möglich ein Gegengift gespritzt wird.
Die Zeit ist definitiv von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie zum Beispiel von einer Kappkobra gebissen werden, leiden Sie im Schnitt etwa eine Stunde später unter Atemnot. Man hat also nicht viel Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass man die Notrufnummern auf seinem Handy gespeichert hat. Und deshalb sollte Aufklärung in den Schulen stattfinden. Die Zeit ist das A und O. Auch bei einer Puffotter, deren Gift viel langsamer wirkt, aber sehr zerstörerisch ist. Je länger es dauert, bis der Biss behandelt wird, desto mehr Schaden richtet es an.
Und hier fangen die Probleme an. Denn in Südafrika sind genau diese Medikamente knapp. Auch die Antiseren für Skorpionstiche und Spinnenbisse. Das staatliche Gesundheitsinstitut hat die Herstellung schon vor Monaten eingestellt. Die eingelagerten Vorräte sind inzwischen so gut wie aufgebraucht. Als Grund gibt die Behörde unerwartete Stromabschaltungen an. Außerdem würden die Labore und die Produktionsanlagen der Impfstoffhersteller renoviert. Und die Arbeiten dauerten leider sehr viel länger als gedacht. Die Parlamentsabgeordnete Michelle Clark von der zweitgrößten Regierungspartei Democratic Alliance, DA, ist fassungslos, dass es für solche Fälle keinen Plan B gibt.
This crisis is reportedly due to load shedding and renovations at the South African vaccine producers.
Dabei hätte doch von Anfang an sichergestellt sein müssen, dass die Herstellung trotz der Stromabschaltungen weitergeht und dass die Renovierungsarbeiten die Produktion nicht stören. Und es ist sehr besorgniserregend, dass solche Maßnahmen anscheinend nicht ergriffen worden sind.
Die Folgen dieser Versorgungskrise können tödlich sein, nämlich dann, wenn jemand von einer Giftschlange gebissen oder von einem Skorpion gestochen werden sollte und nicht rechtzeitig behandelt werden kann.
The shortage of antivenom poses a risk to everyone.
Der Mangel an Gegengift ist eine Gefahr für alle Menschen in Südafrika, besonders auf dem Land. Das Risiko für dauerhafte Gesundheitsschäden und den Tod von Menschen, weil Bisse nicht behandelt werden können, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Auch Steve Meegan wirft der Regierung Missmanagement vor und erinnert daran, dass Südafrika früher bei der Herstellung von Antiseren international führend war.
Südafrika hat früher zwei Arten von Gegengift hergestellt, darunter ein mehrfach wirksames für die Schlangen, die wir hier haben, aber auch für Schlangen, die in Indien vorkommen und weiter nördlich in Afrika. Unser Gegengift war das Beste. Andere Länder kauften bei uns ein.
Ortswechsel. Die Swahili Safari Lodge liegt in der Provinz Limpopo, mehr als 1600 Kilometer nordöstlich von Kapstadt. Nach Johannesburg sind es 2 Stunden mit dem Auto. Ranger Ross fährt mit seinem offenen Jeep Urlauber durch den südafrikanischen Busch. Unzählige Tierarten leben hier. Viele sind eher harmlos, andere dagegen nicht.
In terms of venomous species in this area,
drei Arten von Giftschlangen habe ich in dieser Gegend schon gesehen. Die Puffotter, die Vogelnatter und die schwarze Mamba. Für Menschen können die tödlich sein.
These are species that are potentially lethal to humans.
Vor allem dann, wenn nicht sofort mit der Behandlung begonnen und der Patient innerhalb kürzester Zeit aus der abgelegenen Wildnis in ein Krankenhaus transportiert werden kann.
Wenn ein Schlangengift erstmal im menschlichen Körper ist, dann kann man buchstäblich nichts tun, um es wieder herauszubekommen. Hier draußen sollte man als erstes die Wunde versorgen und ich würde dann per Funk unser Büro informieren, damit sofort ein Rettungswagen angefordert werden kann. Ein Schlangenbiss lässt sich nämlich außerhalb eines Krankenhauses kaum behandeln und wir reden hier über eine Fahrzeit von mindestens einer Stunde, vielleicht sogar zwei.
Here you're looking at about an hour, maybe two.
Falls möglich, sollten der Betroffene oder seine Begleitung versuchen, ein Bild von der Schlange zu machen, weil für bestimmte Arten auch ein bestimmtes Gegengift gebraucht wird. Und das müssten die Ärzte wissen, ansonsten könnten sie den Patienten nicht behandeln. Das Risiko für Safari-Urlauber, bei einer geführten Tour durch den Busch von einer Giftschlange gebissen zu werden, hält der erfahrene Wildhüter Ross allerdings für äußerst gering. Er sagt, Schlangen hätten viel mehr Grund vor Menschen Angst zu haben als umgekehrt. Aber er wolle auch nicht den Eindruck erwecken, dass Schlangen grundsätzlich harmlos sind.
Snakebites are actually incredibly rare, even for someone like me. I've spoken.
Schlangenbisse sind eigentlich extrem selten, selbst für Leute wie mich. Ich habe mit Ranger-Kollegen gesprochen, die so etwas noch nie erlebt haben. Aber es kann passieren. Dann muss man schnell erste Hilfe leisten und mit einer Bandage die Blutung stoppen. Es gibt verbreitet die Vorstellung, dass man die Bisswunde auch abbinden muss. Bloß nicht. Wenn man die Blutzufuhr abschneidet, macht man es in vielen Fällen nur noch schlimmer. Wichtig ist, die betroffene Person so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Und selbst wenn man ein Gegengift zur Verfügung hätte, sollte man es niemals selbst verwenden. Denn wenn man damit etwas falsch macht, kann das für Bissopfer sogar tödlich sein. Niemand hier ist dafür ausgebildet. Man muss ein Arzt sein.
Zurück in Kapstadt bei Schlangenjäger Steve Meegan. Auch er glaubt nicht, dass sich Safari-Touristen und Südafrika-Urlauber angesichts des Gegengiftmangels Sorgen machen müssen.
Aber man sollte besonders vorsichtig sein. Wenn man in ein Land wie Südafrika reist, ist es gut, die örtlichen Notrufnummern zu kennen und sie auf dem Handy zu haben, falls etwas passieren sollte.
Local emergency numbers and have them on your phone in case anything should happen.
Fast genauso gefährlich wie die Knappheit bei wichtigen Antiseren sind nach Ansicht des Experten die enormen Wissenslücken, wenn es um den richtigen Umgang mit giftigen Tieren geht. Das gilt für Touristen genauso wie für Einheimische. In Ländern wie Südafrika, sagt Steve Meegan, sollte die entsprechende Aufklärung schon in der Grundschule zum Lehrplan gehören.
Ich glaube, dass jedes Kind wissen sollte, bevor es die Grundschule verlässt, was in seinem Garten lebt und es möglicherweise verletzen könnte. Es ist eine ernste Sache.
Außerdem sieht Steve Meegan die staatlichen Gesundheitsbehörden in der Pflicht, mehr Informationen bereitzustellen, damit die Menschen für den Fall der Fälle gerüstet sind.
Simple things like emergency numbers, for example.
Leider fehlt es an so einfachen Dingen wie Notrufnummern oder Schildern, auf denen die gefährlichen Schlangen in der Gegend abgebildet sind. Das würde Leben retten. Es sind nämlich schon Menschen gestorben, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten, nachdem sie gebissen wurden.
We have had people pass away because they didn't know what to do after being bitten.
Ein schneller Ausweg aus der akuten Versorgungskrise ist nicht in Sicht, denn die Herstellung von Gegengiften ist aufwendig. Erst müssen Giftschlangen regelrecht gemolken und die gewonnenen Gifte größeren Tieren wie Kühen oder Schafen gespritzt werden, die dann Antikörper entwickeln, aus denen schließlich die Medikamente entstehen. Ein Prozess, der sehr viel Zeit braucht.
Wenn man eine Schlange melkt und das Gift als Rohprodukt hat, dauert die Arbeit 5 Jahre. Man kann davon Vorräte anlegen und dann mit der Gegengiftproduktion beginnen. Verteilt wird das Antiserum von den Krankenhäusern. Aber oft weiß das medizinische Personal nicht, wie es damit umgehen soll. Wir brauchen also Gegengiftbanken, die von Fachleuten in jeder Provinz des Landes betrieben werden, wo es Vorräte gibt, die dahin gebracht werden, wo man sie braucht.
Unter südafrikanischen Experten ist inzwischen von einem regelrechten Albtraum die Rede, von einer Gesundheitskrise, die viele Menschen das Leben kosten kann. Die Herstellung von Gegengift im eigenen Land muss deshalb unbedingt wieder anlaufen, verlangt die Parlamentarierin Michelle Clark.
Die Produktion ist schließlich kein schneller Prozess. Deshalb darf kein einziger Tag vergeudet werden, um wieder in die Spur zu kommen.
Sagt die Politikerin Michelle Clark in der Reportage von Stefan Überbach, Südafrika geht das Gegengift für Schlangenbisse aus.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Kleinmarzenz und Niemegk ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Prenzlauer Berg. Auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönflieser Straße die Ampeln außer Betrieb. Vorsicht an der Kreuzung Bornholmer Straße Schönflieser. Klado auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. In Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ebenfalls eine Baustellenampel. Sie regelt wechselseitig den Verkehr zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Werner Schoninger. In den USA hat ein Bundesgericht fast alle Zölle von Präsident Trump blockiert. Laut den Richtern überschritt Trump seine Befugnisse, als er mithilfe des Notstandsgesetzes den Kongress überging. Die Regierung legte schon Berufung ein. Pascal Küpper.
Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden. Also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Tech-Milliardär Musk hat offiziell angekündigt, nicht mehr für die US-Regierung zu arbeiten. Er schreibt, sein Einsatz als spezieller Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende. Musks Position in der neu geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz, Doge, war von vornherein auf 130 Tage begrenzt auf Ende Mai. Zwischendurch hieß es aber, dass der Tesla-Chef weiter in Teilzeit als Berater von Präsident Trump arbeiten könnte. Spitzenvertreter der Wirtschaft reagieren positiv auf die Ankündigung der Bundesregierung, schnell Wachstumsimpulse zu setzen. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem guten und wichtigen Signal. Ähnlich äußert sich der Verband der chemischen Industrie. Union und SPD haben gestern im Koalitionsausschuss ein Sofortprogramm beschlossen, das noch vor der Sommerpause umgesetzt werden soll. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen und weniger Bürokratie vor. In Brandenburg warnt die Polizei wegen des Feiertags heute vor Unfällen. Eine Sprecherin hat das im RBB damit begründet, dass am Vatertag traditionell viele Menschen und Kleingruppen unterwegs sind. Sie nannte Christi Himmelfahrt einen der einsatzreichsten Tage für die Polizei. Die Ukraine hat sich grundsätzlich bereit erklärt, sich zu zweiten direkten Gesprächen mit russischen Unterhändlern zu treffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow forderte allerdings, vorher die russischen Bedingungen für einen Frieden zu sehen. Er selbst hat nach eigenen Angaben dem russischen Chefverhandler schon ein Dokument mit der ukrainischen Position übergeben. Der Vorschlag für das weitere Treffen kommt vom russischen Außenminister Lavrov. Demnach sollen beide Seiten am nächsten Montag wieder in Istanbul miteinander sprechen. In Kanada müssen wegen der heftigen Waldbrände mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Ministerpräsident der betroffenen Provinz Manitoba sprach von der historisch größten Evakuierungsaktion in dem Gebiet. Er rief für mindestens 30 Tage den Notstand aus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad und böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell in Berlin-Wannsee 12 Grad und in Senftenberg 13 Grad. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf dann sonniger, bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Dazu stark böiger Westwind morgen. Die Zeit 8.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Reisen Sie jetzt mit uns auf die Balearen. Nicht auf eine der großen Inseln, sondern auf die kleinste bewohnte, nach Formentera. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte. Wer Formentera besuchen möchte, muss zuerst auf die Nachbarinsel Ibiza. Von dort dauert die Überfahrt mit der Fähre rund 30 Minuten. Formentera ist noch etwas kleiner als Sylt, rund 19 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle nur knapp 2 Kilometer breit. In höchstens 20 Minuten ist man überall und am besten erkundet man die Insel mit dem Rad. Das zumindest rät mir Manuela Sansoni, die eigentlich aus Italien kommt, aber schon seit 17 Jahren auf Formentera lebt.
When I go travel, I always try to go one step more than where all the people is going to.
Wenn ich reise, möchte ich auch etwas mehr sehen als die Orte, die alle Menschen besuchen. Weil ich immer denke, da gibt's doch noch was Interessanteres. Vor allem durch die sozialen Medien gehen auf Formentera alle Besucher an dieselben Plätze. Machen die gleichen Bilder von den coolsten Plätzen, zeigen sie weiter, immer das Gleiche. Aber es gibt an diesem kleinen Ort mitten im Meer so viel anderes zu entdecken. Ich liebe diese Insel und ich möchte den Menschen zeigen, dass Formentera mehr ist als Strand. Formentera ist nicht Strandbars und Mojito.
I had to show people Formentera is not just beaches. Formentera is not Chiringuito and Mojito.
Deshalb bietet sie Radtouren über die Insel an. Und das mit den Rädern von Bartolomé Torres. Vor einigen Jahren hat er begonnen, E-Bikes zu vermieten und war damit einer der ersten auf der Insel. Auch er möchte die Entwicklung des Tourismus ein wenig in eine andere Richtung lenken. Weg vom bloßen Strandurlaub. Und nicht nur das. Auch die zunehmende Zahl der Touristen sieht er als ein Problem.
Hier gab es früher nur einige Hotels. Später ist eine Regelung herausgekommen, dass jeder, der einige Häuser hatte, diese zu touristischen Aufenthaltsorten machen konnte. Wo wir also vorher 25.000 Betten hatten, hat sich die Zahl verdoppelt und die Insel ist noch nicht auf so, so viele Menschen vorbereitet. Was wir also an Idyllischem, an Schönem hatten, das verlieren wir langsam. Viele Leute sagen, Formentera ist nicht mehr das, was es mal war. Das Formentera aus den 80ern, 70ern und dem Anfang der 90er Jahre war viel schöner als das Formentera von 2024, weil es überfüllt ist.
Das gilt in der Hochsaison auch für den kleinen Ort Espujols im Norden. Hier findet man die meisten Hotels der Insel, Gästebetten, Ferienanlagen, Restaurants, Bars und Diskotheken. Und hier starten wir auch unsere alternative Tour. Auf E-Bikes mit dicken Reifen führen Manuela und Bartolomé unsere kleine Gruppe zum ersten Ziel, nicht weit entfernt. Ein kegelförmiger Wehrturm, der auf der Landzunge Punta Prima über dem Meer thront.
In the 18th century we had the first fixed population.
Im 18. Jahrhundert wurden die Menschen, die hier lebten, ständig von Piraten bedroht. Das Leben war sehr unsicher hier. Und so baute man diese Türme als Aussichtspunkt aufs Meer. Wenn dann Gefahr drohte, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in die Kirche retten, die wie eine Festung war.
The population was going to be in the church, because the church is like a security church.
4 von diesen Türmen sind in Sichtkontakt auf der Insel verteilt. Dieser hier von Punta Prima ist der größte. Weiter geht es über holprige Feldwege, vorbei an üppigen Rosmarinbüschen und Thymiansträuchern, an felsigen Buchten und durch kleine Pinienwälder.
It's good for us because it's not so hot.
Es ist gerade gut für uns, weil es nicht so heiß ist. Es ist etwas kälter, weil wir die letzten 2 Tage ein wenig Regen hatten. Und das ist hier wirklich etwas Besonderes, denn es regnet niemals auf der Insel. Das ist das Problem, denn alles ist sehr, sehr trocken. Und es war gut, dass es etwas Regen gab. Dann wird gleich alles etwas grüner.
Die Wasserversorgung war schon immer ein großes Problem auf der Insel, die ohne Süßwasserquellen oder Grundwasser auskommen muss. Das Leitungswasser in den Dörfern und Hotels stammt aus der Meerwasserentsalzung. Aber auf das Land liefern ergänzend auch Tankwagen das Wasser. Wir kreuzen eine der nur drei Straßen, die es auf der Insel gibt, und verschwinden dann gleich wieder in einem kleinen Wäldchen, in dem es über Stock und Stein geht. Und dann wieder Äcker, umgeben von den hier so typischen Trockenmauern, die gleich mehrere Funktionen haben. Sie begrenzen die Besitztümer und schützen die Anpflanzungen vor dem Wind. Und es sind die Steine, die man erst mühsam aus dem Boden entfernen muss, um überhaupt etwas anpflanzen zu können. Überall begegnen uns in der Landschaft eigentümliche Feigenbäume, die nicht in die Höhe, sondern in die Breite wachsen. Die weit ausladenden Äste werden durch Holzpfeiler gestützt.
Das war das Gold für die Insel. Es gab hier nichts zu essen. Die Bäume wurden so beschnitten, dass sie in die Breite wachsen. Das war zum einen gut, weil eine flache Baumkrone widerstandsfähiger gegen starken Wind war. Und außerdem gab es gleich auch noch ein wenig Schatten für die Schafe und Ziegen. Und für die Ernte war es auch leichter.
Wir radeln weiter, wieder in Nähe des Meeres. Durch die zerklüftete Form hat die kleine Insel 69 Kilometer Küste zu bieten, die sehr abwechslungsreich sind. Mal felsige Buchten mit Kalksteinwänden, mal feiner Sandstrand. Und überall sehen wir die traditionellen kleinen Bootshäuser, die eher Bretterverschläge sind. Auf hölzernen Schienen können die Fischerboote aus dem Wasser gezogen werden und finden Schutz unter Zweigen und Brettern vor dem Salzwasser. Durch Dünen fahren wir zum Mijón im Süden Formenteras. Es ist ein 5 Kilometer langer Sandstrand mit kleinen felsigen Abschnitten, der auch gerne von den Einheimischen genutzt wird. Sie haben dafür gesorgt, dass hier kein Campingplatz für Touristen entsteht. Zumindest ein kleiner Sieg, sagt Bartolomé.
Es gibt ein sehr großes Bewusstsein und die Politiker wissen vollkommen, dass wir auf einem sehr gefährlichen Weg sind. Also ist Formentera Eco entstanden. Es hat verschiedene Ideen gegeben, mit denen man versucht hat, mehr Regeln durchzusetzen. Aber das ist nicht so einfach, denn du kannst nicht einer Person sagen, du kannst nicht kommen. Aber alles hat eine Grenze, also muss man die Grenze kennen. Und wenn es voll ist, ist es voll. Formentera Eco ist ein Projekt, mit dem sie den Zutritt für Autos regeln. Es gibt eine Höchstzahl und wenn die überschritten wird, kommt man eben nicht mehr rein.
Das will ich mir noch mal genauer erklären lassen. In der Hauptstadt der Insel San Francisco treffe ich Elena Frias. Sie arbeitet als Guide und gleichzeitig auch in der Verwaltung der Polizei.
We started in 2019.
Wir begannen 2019 mit der Begrenzung der Fahrzeuge, die von Ibiza und Mallorca auf die Insel kommen dürfen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl, je nachdem, woher man kommt. Jedes Jahr wird diese Zahl um 2% reduziert und man muss auch eine Gebühr zahlen. Im Moment beträgt der Preis für bis zu 5 Tage 30 Euro. Und Mietwagen, die nicht von Formentera kommen, sind gar nicht erlaubt.
It's 30 Euros. And no rental cars from outside the island are allowed inside Formentera.
Wir stehen auf einem Platz in der Fußgängerzone, umgeben von Bars, Restaurants, Galerien, ein paar alten Bäumen und mittendrin die massige, schlichte, weiße Wehrkirche, von der wir schon auf unserer Radtour gehört hatten.
This church was built in the 18th century.
Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert gebaut und wie man sieht, ist sie sehr massiv und diente vor allem der Verteidigung. Hier sollte die Bevölkerung Formenteras Schutz finden. Die wenigen Menschen, die zu dieser Zeit hier lebten, waren in ständiger Gefahr vor Angriffen. Deshalb sind die Mauern der Kirche sehr dick. Und sehen Sie die Löcher weiter oben? Sie dienten als Schießscharten oder um kochendes Öl unten auf die Feinde zu schütten. Die Tür ist aus schwerem Eisen, damit niemand hineinkam.
You see, the door is made of a very strong metal, so they would not be able to trespass it.
Es war viele Jahrhunderte ein schweres Leben für die Bewohner auf Formentera. Ein Blick in die Geschichte.
Das versiegende Grundwasservorkommen, Krankheiten und ständige Angriffe führten im 16. Jahrhundert dazu, dass niemand mehr auf der Insel lebte. Erst im späten 17. Jahrhundert wurde Formentera erneut von Ibiza aus besiedelt. Verantwortlich dafür war der Kapitän Marc Ferrer. Als die Weizenreserven auf Ibiza knapp wurden, schaffte er es mit großem persönlichem Einsatz, eine rettende Fracht mit dem Grundnahrungsmittel zu importieren. Als Belohnung erhielt er vom König einen Teil des Landes um das heutige San Francisco. Der größte Teil Formenteras blieb in den Händen der Familie von Marc Ferrer. In kurzer Zeit begann er, Grundstücke an Privatpersonen zu vergeben, mit der Verpflichtung, sie für den Anbau nutzbar zu machen. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung mühsam von Landwirtschaft, Fischen und der Gewinnung von Salz. Die harten Lebensbedingungen und die wachsende Bevölkerungszahl zwangen viele Einwohner zur Emigration, meist nach Amerika oder Kuba. Erst in den 1960er und 70er Jahren öffnete sich mit der Entwicklung des Tourismus eine neue Einnahmequelle.
Und die Hippie-Bewegung entdeckte die Insel für sich. Hunderte Blumenkinder aus aller Welt ließen sich auf der Insel nieder, nicht nur zur Freude der Einwohner. Inzwischen ist die Hippie-Zeit, die die Insel weltweit bekannt gemacht hat, vorbei. Aber das Hippie-Image wird gepflegt und ist bei Besuchern nach wie vor beliebt. Ein Bummel durch die Gassen führt an vielen Geschäften mit gehobener Hippie-Mode und Kunsthandwerk vorbei. In kleinen Galerien stellen die Künstler der Insel oder die, die nur für einige Wochen hier arbeiten, ihre Werke aus. Wir verlassen San Francisco, diesmal mit dem Auto. Elena möchte mir noch zwei prägnante Orte zeigen. Unser erstes Ziel liegt weit im Osten. Dort erhebt sich am Ende der Insel, am Rand der Steilküste, ein imposanter Leuchtturm.
We're here in the highest point of the island, okay? This is called Faro de la Mola, which is inside of the town of La Mola.
Wir sind hier auf dem höchsten Punkt der Insel. Das ist der Faro de la Mola. In der Stadt La Mola. Es ist eine kleine Stadt, in der viele Einheimische leben. Es ist einer von drei Leuchttürmen auf der Insel. Mit 150 Metern über dem Meer ist er der höchste. Er steht auf einem Kliff mit vielen Höhlen und es ist sehr gefährlich, darauf herumzugehen. Man kann aber den Leuchtturm besuchen und sich die Instrumente ansehen, die viele Jahre benutzt wurden, als der Leuchtturm noch per Hand betrieben wurde. Jetzt läuft natürlich alles automatisch, aber bis in die 1970er Jahre gab es einen Leuchtturmwärter, der hier die Lichter bediente für die Schiffe, die nach Formentera kamen.
Und auch wenn das hier genauso ein Ort ist, den alle Besucher der Insel aufsuchen und fotografieren, es lohnt sich dennoch. Die Aussicht vom Leuchtturm auf das Mittelmeer ist großartig. Und es muss wunderbar sein, hier den Sonnenauf- oder Untergang zu erleben. Aber das schaffen wir heute nicht mehr, denn es geht schon wieder zurück in den Norden. Dort liegen im nachmittäglichen Sonnenlicht die Salinen von Formentera. Bevor der Tourismus Einzug hielt, waren sie die wichtigste Einnahmequelle. Es sind große, durch flache Steinmauern abgetrennte Becken und Kanäle, in denen das flache Wasser in verschiedensten Pink- und Violetttönen schimmert.
The high concentration of salt and the light will give them this color. There will be water coming from the sea and being channelized in these channels, okay?
Die hohe Salzkonzentration und das Licht ergeben diese Farben. Das Wasser kommt vom Meer und wird durch Kanäle in verschiedene Bereiche geleitet. Die verschiedenen Farbtöne entstehen durch den unterschiedlichen Salzgehalt des Wassers. Wenn das Wasser verdunstet, bleibt das Salz zurück. Der Norden hier von Formentera und der Süden von Ibiza gehören zu demselben Naturpark. Auf Ibiza wird das Salz, das produziert wird, auch verbraucht und verkauft. Es ist ein sehr hochwertiges Salz. Wir hier sagen natürlich, unser Salz hat die bessere Qualität. Ich weiß es nicht.
I don't know.
Das Salz auf Ibiza wird auch als Souvenir verkauft. Es ist eine Marke. Aber das Salz, das hier produziert wird, geht nicht hier in den Handel, sondern wird nach Nordeuropa, vor allem nach Dänemark, exportiert.
But the salt that is produced here, it's not consumed here in Formentera. It's sold to Northern Europe, especially Denmark, yeah.
Seine hohe Qualität verdankt es den Mineralien, die das Meerwasser bietet. Zwischen Ibiza und Formentera wächst eine der größten Neptungraswiesen der Welt. Die Posidonia oceanica ist von zentraler Bedeutung für das Meeresökosystem. Es ist eine Pflanze, die Photosynthese betreibt und einer der Hauptproduzenten von Sauerstoff, der für Fische, Schwämme, Algen und andere Meerestiere lebensnotwendig ist. 1999 wurden die Neptungraswiesen deshalb von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt. Ich möchte sie unbedingt einmal sehen und bin am Hafen La Savina mit Nathan Lefevre verabredet. Der gebürtige Belgier ist schon als Kind mit seinen Eltern nach Formentera gekommen. Er taucht hier seit 20 Jahren im Meer und arbeitet im örtlichen Tauchcenter.
I start diving for more than 20 years in Formentera and running diving center too. Yeah, all my life in the sea.
Ein ganzes Leben im Meer, sagt er von sich und weiß viel mehr über das Mittelmeer rund um Formentera.
All this part until the south of Ibiza is marine reserve.
Das ganze Gebiet bis zum Süden von Ibiza ist geschützt. Dort haben wir das wunderbare Neptungras, die Pflanze, die dafür sorgt, dass das Wasser rund um Formentera so kristallklar ist. Aber heute ist so ein bisschen zu windig, um dahin zu fahren. Das Wasser ist schon sehr unruhig. Wir können es versuchen, wenn der Magen mitspielt. Aber Seekrankheit droht. Ich weiß nicht genau, wie die Bedingungen sind.
Too much. We can try to go. I don't know exactly the conditions. Okay.
Und ganz schnell hat sich das für mich erledigt, denn mir wird schon bei nur leichtem Wellengang schlecht. Sehr schade. Aber warum darf man überhaupt in Neptungraswiesen, die unter Naturschutz stehen, mit dem Boot unterwegs sein?
To drive, we don't drive. The Posidonia is down on the bottom. Okay, that is no problem.
Beim Fahren, wenn das Seegras unter dem Boot ist, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem ist das Ankern. Die Anker können große Mengen Pflanzen rausreißen. Wenn also ein Boot dort einen Anker wirft, dann wird das bestraft.
Patrouillenboote kontrollieren das Gebiet, wenn in den Sommermonaten hunderte Boote und Megajachten vor den Buchten liegen.
Marine life changed quite a lot from all these years because before in a normal dive.
Das Leben im Meer hat sich stark verändert in all den Jahren. Früher hat man beim Tauchen Robben gesehen. Jetzt sind sie nicht mehr da. Man hat auch viele Schildkröten gesehen. Jetzt kann man sie vielleicht noch im Winter entdecken, weit entfernt von Formentera. Im Sommer sind einfach zu viele Boote unterwegs. Seitdem das Meer hier unter Schutz steht, kommt das Leben zwar zurück und es gibt zum Beispiel viele Tintenfische, Muränen, Zackenbarsche und Hechte, aber die Schildkröten und Robben vermissen wir nach wie vor.
What we miss is the turtles and the seals. They are not more here.
Am Hafen herrscht heute mal wieder viel Betrieb. Die Fähre hat gerade angelegt und bringt wie jeden Tag zahlreiche Tagesgäste von der Nachbarinsel Ibiza. Seit in den 1980er Jahren auch auf Formentera der Massentourismus eingesetzt hat, wurde der Insel viel von der ursprünglichen Beschaulichkeit genommen. Allerdings blieb Formentera der oft rücksichtslose Bauboom wie auf den anderen Balearen Inseln erspart. Bis heute sind die Strände größtenteils nicht verbaut. Es gibt keine Hochhäuser, keine großen Hotels, keine Golfplätze und keinen Flugplatz. Und auch wenn sich das Leben auf der Insel sehr verändert hat, so ist es doch immer noch sehr lebenswert. Das sagt einer, der es wissen muss. Ich besuche Ecki Hoffmann in seiner Gitarrenbauschule in San Ferran. An den Wänden hängen E-Gitarren, Plakate von Rockkonzerten. Auf den Tischen liegen Feilen, Hobel, Sägen, Zangen. Und mittendrin in der Werkstatt steht Ecki. Die weißen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, 72 Jahre alt und schon viele Jahre hier auf der Insel.
34 Jahre und davon 10 Jahre halb-halb, halb Deutschland, um Geld zu verdienen und halb hier und der Rest dann nur hier.
Dass er sein Leben einmal hier verbringen wird, war eher Zufall. Der gebürtige Bremer und studierte Elektrotechniker kam 1989 erstmals als Gitarrenbauschüler nach Formentera.
In Deutschland habe ich mal Drehleierbau gemacht, so Kurse angeboten. Und dann bin ich aber als Kunde hierher gekommen, um mir einen Bass zu bauen. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und das hat mir so gut gefallen. Und dann wurde ich gefragt beim zweiten Mal, ob ich nicht Lehrer werden wollte hier. Und dann konnte ich nicht so richtig Nein sagen. Und dann habe ich halt Ja gesagt. Musste noch ein bisschen was lernen, aber es hat irgendwie geklappt.
3 Wochen dauert so ein Gitarrenbaukurs und dann, sagt Ecki, bringt man aus dem Urlaub nicht nur einen Sonnenbrand mit nach Hause, sondern auch ein Instrument. Zu seinen Kunden gehören viele, die sich noch einmal einen Traum erfüllen wollen.
Also ich habe größtenteils Deutsche und Schweizer, Spanier sehr wenige. Da kommen vielleicht so 3, 4 die Saison, aber mehr nicht. Und inzwischen sind das oft so Leute, die auf die Pensionierung zusteuern oder die früher in Bands gespielt haben und das Faible für die Gitarre behalten haben. Und Also die älteren Semester kommen aus Deutschland. Auch junge ab und zu, die noch spielen wollen, wenn sie kommen. Es kommen aber nicht viele.
Auch heute sitzt hier ein Schüler älteren Semesters, wie Ecki sagen würde. Der 71-jährige Markus Podvorsnik aus Lüneburg schmörgelt gerade an einem Holzstück.
Wir sind jetzt seit knappen 2 Wochen hier, noch eine Woche zu tun. Und da wir so weit sind und wenn mal ein Tag mit gutem Wetter kommt, lassen wir es dann auch ausfallen.
Alles ganz entspannt. Ecki denkt gern an die alten Zeiten zurück, in denen noch nicht so viele Touristen auf der Insel waren und der Ort San Ferran, in dem er seine Werkstatt hat, ein Treffpunkt für Aussteiger und Künstler war. Es hat sich viel verändert.
Ja, viele kleine Schritte, aber zusammen machen sie eine ziemlich heftige Veränderung. Wenn jemand hier 10 Jahre nicht gewesen ist, dann fällt er erstmal am Rücken, wenn er hier ankommt. Also allein die Kreisverkehre. Immerhin, wir haben noch keine Ampel. Es gibt Leute, die sagen, wenn die erste Ampel auf der Insel steht, dann fahren wir weg. Nicht. Aber jetzt auch diese Affäre mit den Chiringuitos, die irgendwie umgewandelt werden, das ist also für mich eine ganz einschneidende Geschichte. Das waren so Holzhütten am Strand, maximal 20 Quadratmeter. Und die haben dann so Getränke verkauft und ein bisschen Essen vielleicht und so. Und die sind aber nur verpachtet. Und plötzlich hat keiner von den bisherigen Pächtern den Zuschlag erhalten für das nächste Mal. Alles so irgendwelche Firmen mit viel Geld dahinter und so. Es war eine sehr unschöne Geschichte. Und jetzt 50 Quadratmeter mit eingebauten Klos und wie ein kleines Restaurant. Und der alte Charme ist eigentlich weg damit. Und das ist für mich so ein bisschen Ausverkauf.
Aber manche Dinge bleiben auch einfach. Das legendäre Restaurant von der Pepe, gleich um die Ecke zum Beispiel, das gibt es noch immer. In den 1950er Jahren war das die erste Bar auf Formentera und der Treffpunkt für alle Gäste. Und, verrät Ecki, es gibt dann schon immer noch die Möglichkeit, ein schönes Plätzchen zu finden.
Der Midjord ist eigentlich nicht so touristisch, so feine Leute, weil da öfter mal Algen am Strand sind und das mögen die nicht so. Die Leute von der Insel gehen hier unten hin, Sablagetta essen oder Sole Luna oder diese Restaurants an der Südküste. Da ist der Strand eben nicht so immer weiß und aus dem Bilderbuch. Das ist also mehr unser Strand, der Südstrand hier.
Und dann bitte ich Ecki, mir doch etwas auf einer seiner Gitarren vorzuspielen.
Oh, weiß ich nicht. Ich bin ja nur Bassist.
Aber dann greift der nur Bassist doch zu einer selbstgebauten Gitarre und spielt. Die Gitarrenriffs von Ecki noch im Ohr ist mein nächstes Ziel, der äußerste Norden Formenteras. Das ist die Halbinsel Estrucadores. Eine lange Landzunge aus Sand, die von Süden nach Norden immer schmaler wird. Auf der Ostseite der Strand Livant, aus feinem weißen Sand mit verstreuten kleinen Felsen und, weil der Wind häufig aus dem Osten kommt, mit stärkerem Wellengang. Auf der Westseite liegt im Schutz der Dünen der Strand Ses Illetes. Mit kleinen Inselchen, das Meer hier eher wie ein See, weniger Wind und Wellen. Weiter im Norden der Landzunge rücken die beiden Strände so nah zusammen, dass man sein Handtuch in der Mitte ausbreiten kann und sich entweder ins ruhige Wasser oder in die Wellen werfen kann. Das Meer ist kristallklar und leuchtet mit Schattierungen aus Blau und Türkis, den Neptungraswiesen sei Dank. Die Landzunge gehört zum Naturpark Ses Salines. Deshalb gibt es auch, abgesehen von wenigen kleinen Strandbuden, keine Gebäude. Es ist praktisch ein wilder Strand, der viel Platz bietet. Auch wenn die Insel nicht mehr das Paradies der Aussteiger ist, von dem Massentourismus auf den anderen Baleareninseln ist Formentera weit entfernt und außerhalb der Sommermonate ein wunderbarer Ort zum Entschleunigen. Ein wenig träumen vom Reisen an Christi Himmelfahrt. Wir waren unterwegs auf der Baleareninsel Formentera. Ich bin Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den wichtigsten Nachrichten des Tages.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit einer Gefahrenmeldung: Vorsicht auf der A9 Richtung Berlin. In der Auffahrt Beelitz-Heilstätten steht ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn. A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ziesa und Wollin gibt es Behinderungen nach einem Unfall im Baustellenbereich. A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Kleinmarzins und Niemeck ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. Stadtverkehr Berlin: In Reinickendorf ist die Markstraße stadteinwärts zwischen Pankower Allee und Holländerstraße nach einem Unfall gesperrt. Prenzlauer Berg: Auf der Bornholmer Straße sind in Höhe Schönfließer Straße die Ampeln außer Betrieb. Bitte Vorsicht an der Kreuzung. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe billigen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Die israelische Regierung hat weitere Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Insgesamt handelt es sich um 22 Bauprojekte. Sie sind nach Angaben aus Jerusalem zum Teil schon errichtet worden. Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft betrachtet den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland als illegal. Inzwischen leben dort über 500.000 Israelis. Spitzenvertreter der Wirtschaft reagieren positiv auf die Ankündigung der Bundesregierung, schnell Wachstumsimpulse zu setzen. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem guten und wichtigen Signal. Ähnlich äußert sich der Verband der chemischen Industrie. Union und SPD haben gestern im Koalitionsausschuss ein Sofortprogramm beschlossen, das noch vor der Sommerpause umgesetzt werden soll. Es sieht Steuererleichterungen für Unternehmen und weniger Bürokratie vor. Auf der Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin fährt die Tram seit dem Morgen wieder. Die Linie M17 pendelt nach Angaben der BVG auf dem betroffenen Abschnitt erstmal im 10-Minuten-Takt. Felix Moniak, RBB 24.
Die übrigen Straßenbahnlinien werden aber noch umgeleitet. Ab Samstag soll dann überall wieder Normalbetrieb gelten. Die Straße unter der maroden Wuhlheidebrücke war vor 10 Tagen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg.